Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen DEB-Podcast Coach the Coach, heute mit Günther Oswald. Hallo Günther.
Hallo Karl, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin froh, dass du da bist, Günther. Jetzt ist ja so, momentan bist du ja Managing Director Academy und Youth bei Red Bull. Deutsch geht nicht mehr, oder? Also Geschäftsführer am Akademie und Jugend kann man nicht sagen. Also ist Managing Director, ist das wichtig?
Du kennst mich schon so lange, du weißt, dass mir das nicht so wichtig ist. Die Titel und Namen werden so vergeben, wie sie sind. Und ich meine, das ist Teil dieser Position. Und wenn es so heißt, dann heißt es so.
Korrekt. Deswegen, Günther, vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge über dich kurz erzählen, weil du hast ja schon eine sehr illustre Karriere im Eishockey gemacht, also als Spieler. Wenn ich richtig gezählt habe, 481 DL-Spiele. Stimmt das?
Ja, also ich hätte wahrscheinlich schon mehr Spiele, weil ich habe ja vorher noch in der Bundesliga gespielt. Also
okay, stimmt.
Das heißt, das sind ja auch, ich habe bestimmt mit der Bundesliga zur damaligen Zeit begonnen, mit 88 war das, unter der Zeit mit Erich Kühnhertl die großen Erfolge beim IV Landshut. Und ja, und ich glaube, 94 war dann der Wechsel erst zur DL. Somit waren auch noch vorher 5-6 Jahre in dieser Liga. Also das ist richtig. Ich glaube schon, dass ich summa summarum bestimmt auch nicht ganz an die 1000 Spiele komme, was dann auch meine Zweitliga und meine anderen Ligaspiele
genau,
betrifft.
Den Ausklang deiner Karriere. Und dann, was war dann der nächste Schritt nach Spielerkarriere? Was ist denn dann gekommen für dich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass es jedem, also zumindest 99% aller Spieler so geht, wie geht's jetzt weiter nach dem Eishockey? Und die Frage habe ich mir natürlich nicht nur in diesem Jahr gestellt, sondern auch in den 2-3 Jahren schon während meiner laufenden Karriere. Was mache ich eigentlich immer, wenn ich aufhöre zum Eishockey spielen? Ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ lange spielen konnte. Ja, und für mich war es dann der Schritt zurück zum EV Landshut, zu meinem Heimatclub, da wo mich der Bernd Runschka mehr oder weniger angerufen hat und gesagt hat, ob ich mir vorstellen könnte, meine Karriere mal in Landshut als Spieler noch ausklingen zu lassen. Dann habe ich mir natürlich das lange überlegt und das war eine gute Entscheidung, weil ich gerne auch Landshut in dem Falle wieder was zurückgeben wollte, weil irgendwo hat alles in Landshut begonnen mit 5 Jahren.
Warum ich das jetzt so explizit frage, ist für mich die Thematik, es gibt ja zwei, würde ich jetzt mal behaupten und korrigiere mich ja gern, aber es gibt ja zwei große Säulen jetzt, also oder drei, also die Spieler, lassen wir mal, das ist eine große Säule bei dir im Eishockey, dann dieser Spielerberater, Agent und jetzt eben diese Geschäftsführertätigkeit in der Akademie Red Bull. Und auf die Akademie Red Bull möchte ich auch kommen, aber was für mich hochinteressant ist, ist so, wie die deine Erfahrungen als Spieler und dann eben auch nach deiner Karriere beeinflusst haben bei deiner Tätigkeit als Spielerberater. Und hast du da mal schon mit drüber Gedanken gemacht oder ist es einfach passiert? Weißt du, ist es einfach passiert, dass du dann Spielerberater wurdest und das war dann okay und das machst du gut oder war das auch ist es basiert auf einer klaren Reflexion? Warum, wie, was, wieso, weshalb? Was war gut in meiner Karriere, was nicht so und das möchte ich anders machen als Spielerberater?
Das ist eine schwierige Frage. Die ist sehr umfangreich. Also da muss man natürlich schon ein bisschen das Ganze mal Revue passieren lassen. Ich war immer ein sehr strittiger Spieler mit einer eigenen Meinung und das hat mir oft in meiner Karriere als Spieler nicht wirklich gut getan. Also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich mit 10 Coaches zusammengearbeitet habe, sagen kann, dass wir alle Best Buddies sind, sondern ich war schon immer ein sehr strittiger Spieler, weil ich vielleicht aus meinem, ich weiß nicht, vielleicht ist das mein innerer Gerechtigkeitswahn, den ich hatte. Ich habe immer, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, habe mir das sehr emotional nach außen gegeben. Und das ist mir oft im Wege gestanden, also in vielen Entscheidungen, dass ich da nicht gut geschult war oder professionell geschult war, mit diesen Emotionen besser umzugehen. Das hat mich in meiner jungen Karriere mit Sicherheit ja nicht immer optimal begleitet. Das wurde besser, wo ich dann mit 28 so ein bisschen ein Knackpunkt nach einer schweren Verletzung, wo ich auch eventuell das Karriereende bevorstand. Da habe ich dann begonnen, auch den C-Übungsleiterschein zu machen als Trainer. und parallel, also 2 Jahre später dann, den B-Schein. Und das hat mir eigentlich geholfen, weil im Endeffekt habe ich mir mehr oder weniger dann auch in dieser Trainingsgruppe damals mit Marco Sturm und Tobi Abstreiter und Peter Abstreiter, haben wir dann auch begonnen, eigentlich nach ein bisschen neuen Kriterien Krafttraining zu machen. Das ist dann der Anfang gewesen mit dem Ewald Spitz, mit die Krafteinheiten. Und so ist es dann, ist so ein bisschen mehr Eigenverantwortung in mein Leben gekommen. Das, wo ich vorher, ich habe mich vorher immer so führen lassen, aber schwierig, wie ich schon gerade gesagt habe. Und dann habe ich mehr oder weniger Eigenverantwortung übernommen. Und das war so der Beginn eigentlich meiner zweiten Karriere, die meiner Meinung nach sehr gut war, sowohl als Spieler als auch als Mensch. Das hat mich sehr verändert. Und wie gesagt, das hat mich dorthin gebracht, wo ich dann am Ende beim EV Landshut wieder gelandet bin, dass ich eigentlich in der zweiten Hälfte meiner Karriere, dass ich eigentlich als Spieler zwar immer noch manchmal ein bisschen verrückt war und crazy war, aber im Endeffekt der Mannschaftserfolg mir schon sehr, sehr wichtig war. Und das hat mich schon sehr verändert.
Ist es vielleicht, weil das ist ein interessanter Punkt, wenn du sagst, du hast dich da verändert bezüglich Krafttraining. Wenn ich oft mit Spielern trainiere, wenn so, oh, jetzt nehme ich ein großes Wort, so Erweckungserlebnisse sind, dann kommt oft, oder ich habe versucht, das auf den Punkt zu bringen, dass man früher wurde man trainiert und jetzt irgendwann, wenn man Selbstverantwortung übernimmt, trainiert man selbst. Und ich finde, das ist bei vielen Athleten so, die wurden trainiert, ja, man hat einfach funktioniert etc., aber man hat nicht wirklich für sich selbst trainiert. Also könnte man das so zusammenfassen, mal ganz kurz, diese Zensur, Verletzung, Trainerschein etc.?
Definitiv, also und speziell zu den zwei Beispielen wurde trainiert. Der IV Landshut wurde damals von Karel Gut und von Pavel Wolek, zwei sehr namhafte tschechische Trainer, auch schon ab 1.5. mit Sommertraining begleitet. Und dort war dann noch ein sehr starker Conditioning-Coach, das war der Steiger-Toni. Und die haben richtig hart mit uns trainiert. Wir haben wirklich 2-mal am Tag Sommertraining gehabt. Also, und das war echt. Ich komme mich erinnern, an einem meiner ersten Trainingstage als 17-Jähriger, da bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mama und habe zu meiner Mama gesagt, die bringen mich um. Die bringen mich um, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht aus. Das war der 1. oder 2. Mai. Dann habe ich gesagt, wie soll ich das 3 Monate durchstehen? Das war wirklich so. Da habe ich mir gedacht, und das habe ich 4 Jahre mitgemacht, bis ich dann nach Krefeld gewechselt bin. Und wiederum, dann, wo diese Wende war, wo ich Eigenverantwortung genommen habe ich erst mal gemerkt, wie schwer oder wie gut diese Grundlage für mich damals war, als junger Mensch. Es war, wie gesagt, es der Kreis hat sich da irgendwie ein bisschen geschlossen.
Aber wie ging es dann weiter? Jetzt, wenn du sagst, Agent oder auf dieses Thema Spielerberater,
ja.
Wie reflektiert war das Ganze dann? Ja, wer wolltest du sein als Spielerberater? Wie wolltest du Spielerberater sein?
Als Spielerberater bin ich erstmal dazu gekommen, weil ich natürlich 16 Jahre lang als Stefan Metz als Spielerberater an meiner Seite hatte. Und ja, irgendwas habe ich anscheinend schon richtig gemacht, weil ich war immer korrekt, ich war immer ehrlich, ich habe eine ganz gute Selbsteinschätzung gehabt, auch wenn es vielleicht nach außen oft nicht so gewirkt hat. Das war vielleicht auch Selbstschutz. Der Stefan Metz hat mich dann auch angesprochen und gesagt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach meinen 2, 3 Jahren als Assistent in der Geschäftsleitung beim EV Landshut in dieses Geschäft mit einzusteigen, Spielerberater. Er würde mir da er hat einen sehr großes Spielerportfolio gehabt, der würde mir unter die Arme greifen und würde mir helfen, den ersten 1, 2 Jahre auch wirtschaftlich das Ganze einfach, dass sich das Ganze einfach trägt. Und ja, auch das habe ich mir lange überlegt, aber das war dann einfach auch ein Grund für mich, das zu tun, weil ich selbstständig war und ja, somit auch nicht mehr weisungsberechtigt von irgendwem, weil ich irgendwie das ganze Leben von Trainern geführt worden bin, vom Team geführt worden bin. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Weg, einmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch schon den A-Schein gehabt und ja, das hat mir gereizt. Und das war eigentlich der Schritt, wo ich gesagt habe, ich bin mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet in allen Bereichen, habe aber immer gute Mentoren, wo ich nachfragen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann habe ich mich entschieden, Spielerberater zu werden.
Du hast es jetzt in meinem Nebensatz, aber wir haben schon mal drüber gesprochen. Also für dich war es relevant. Du hattest für dich eine Entscheidung getroffen. Wenn du irgendwas machst, möchtest du Entscheidungsträger sein. Ist das korrekt? Also das ist für dich, dass du die Möglichkeit hast, auch wirklich was zu verändern und für dich auch Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen. Ist das so, Günther?
Ja, wobei das Verantwortung zu übernehmen definitiv jetzt mehr im Vordergrund steht, als das Gefühl zu haben, Entscheidungen zu treffen.
Okay. Mhm. Dann gehen wir nochmal zurück zu diesem Spielerberater. Okay, das war jetzt der Werdegang. Du bist jetzt dann da ja, hast du gesagt, okay, mache ich. Assistenz der Geschäftsleitung war ja auch eine Thematik. Also das ist es dann parallel gelaufen kurzzeitig oder war das gleich klare Trennung, dann aufgehört, Eva Landshut und dann Spielerberater oder war das zweigleisig?
Nein, ich habe immer getrennt. Also das heißt, ich habe dann aufgehört beim Eva Landshut, beziehungsweise der Bernd Runschko und ich haben dann die Zusammenarbeit beendet und dann bin ich eingestiegen. Es war, ich glaube, am 1.11. habe ich dann die Selbstständigkeit angetreten, 2011.
Und jetzt über dieses Thema Spielerberater möchte ich gerne ein bisschen mit dir sprechen, bevor wir dann zu Red Bull kommen. Wichtiges Thema Spielentwicklung und so weiter. Aber ich finde, dass das sehr, sehr stark zusammenhängt. Und was war dann dein Einstieg? Du hast dann begonnen etc. Du hattest Mentoren. Auch das finde ich einen extrem guten Ansatz. Aber jetzt geht's ja weiter. Du musstest dir ja überlegt haben, was möchtest du anders machen wie vielleicht andere Spielerberater oder nicht anders oder vielleicht genauso. Aber was ist gut und was ist schlecht? Was waren da so Grundsätze bezüglich Spielerberatung bei dir?
Gar nicht so kompliziert. Der Grundsatz war eigentlich, den Werdegang eines jungen Spielers zu begleiten und aus allen möglichen Perspektiven der Beteiligten zu betrachten und verstehen zu können. Die erste Perspektive ist immer die des Spielers. Der Spieler ist aber so, dass er in den jungen Jahren, wenn man ihn als jungen Klienten zu sich nimmt,
wie jung?
Oft noch,
Günther, erstmal
wie jung? Ja, also es beginnt schon eigentlich, zu meiner Zeit damals musste man einen U15-Spieler, diese Top-Talente musste man schon zumindest Kontakt mit dem Spieler und mit den Eltern aufgenommen haben. Dass die wissen, dass der Agent auch da ist. Also das ist schon mal der erste Schritt. Das heißt, bis der Spieler tatsächlich dann den Weg, mal abgesehen von diesen Raketenkarrieren, die, wo wir immer wieder lesen, das war ja sehr die Ausnahmen sein, der normale Spieler ist ja Minimum dann noch 5-6 Jahre ein Ausbildungsspieler, also von 15 bis 21 und darüber hinaus auch noch. Aber sage ich jetzt mal, bis er in die Position kommt, dass er einen Vertrag unterschreibt, Geld verdient, sich vielleicht sogar schon mal selbst irgendwo auch unterhalten kann, das dauert mit Sicherheit 4-5 Jahre. Also wie gesagt, die Ausnahmen gibt es immer, aber über die möchte ich jetzt nicht sprechen, weil bei denen ist es ja natürlich solche Sachen immer leichter. Wenn die dann 15 waren, dann muss man sagen, okay, was möchte ich mit ihm? Entscheidend ist, die Ungeduld des Spielers, diesen Aktivismus des Spielers, den willst du dem Spieler ja nicht nehmen. Aber parallel dazu musst du ihm trotzdem lernen, diesen Aktivismus, eine gewisse Geduld zu haben bei seiner Entwicklung. Und das ist eine große Herausforderung, nur mit dem Spieler das zu arbeiten. Es kommen aber natürlich die ganzen neuen Faktoren hinzu, dass immer mehr externe Leute an der Karriere eines Spielers mitbasteln, beziehungsweise sehr involviert sind. Damit meine ich die Eltern. Das heißt, du musst die Perspektive der Eltern verstehen, die natürlich, wenn du sagst, dass die Schule wichtig ist, dir zustimmen. Aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, steht die Priorität des sportlichen Werdegangs bei den meisten tatsächlich im Vordergrund. Und das ist eigentlich also ich würde nicht sagen, dass man sich da ein bisschen in die Hand lügt, aber Fakt ist, auch das ist ein ganz schwieriger Baustein in diesem Altersgruppe, dass man sagt, dass man den Spieler dazu erzieht, dass die Schule parallel zum Eishockey ein wichtiger Baustein ist, auch für die Persönlichkeit des Spielers. Etwas zu beenden, etwas fertig zu machen und im Endeffekt nicht permanent schon als 15-Jähriger dieses permanente Denken an Eishockey zu haben, weil es gibt nun mal im Sport Höhen und Tiefen und bei den Höhen ist es immer einfach, aber bei den Tiefen helfen dir andere Aufgaben, um dich mal auch von diesem Sport ein bisschen abzulenken, dass es nicht der reinste Mittelpunkt deines Lebens ist. Und das private Umfeld muss man natürlich aus Standpunkt auch immer mit aufnehmen. Es gibt natürlich Eltern, die haben schon Erfahrungen im Eishockey. Es gibt ehemalige Eishockeyspieler, die Kinder haben, die jetzt Eishockeyspieler geworden sind. Und das sind alles so Kriterien, diese verschiedenen, wie gesagt, Blickwinkel von einer Seite auf diesen Spieler, die sind schon mal sehr wichtig. Ich glaube, ich habe sie, weil für mich die Geduld der Entwicklung immer im Vordergrund gestanden ist. Also nicht, ob er jetzt 100 oder 200 Euro mehr verdient, sondern wirklich die Entwicklung des Spielers. Und das habe ich eigentlich, Gott sei Dank, über meine 11 Jahre als Spielerberater, habe ich das ehrlich vertreten und habe das mit bestem Gewissen immer versucht umzusetzen.
Wie viel Kontakt hat man zu einem Spieler? Weil es kommt natürlich darauf an, wie viele in meinem Portfolio habe. Sind das 5 oder sind es 100? Aber das ist ja, gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn man so eine Karriere entwickeln will, so wie du das auch gesagt hast, da gehört dann natürlich auch Kontakt dazu. Und Und jetzt, ich will dir jetzt die schwere Frage stellen, und das mache ich jetzt einfach auch, wo kommt dann, auf Neudeutsch heißt ja dieser Disconnect, dass Trainer ganz oft davon sprechen, dass Spielerberater oft schwierige Menschen sind und dass die oft gar nicht das Beste wollen für den Spieler und so weiter. Wo kommt denn das her? Also es muss ja irgendwo, ist da ein wahrer Kern dran? Wo kommt diese oft ja, weil das auch da, das wirst du mir bestätigen kommen, da prallen ja oft zwei Welten aufeinander. Trainer, Agenten, oft ein schwieriges Verhältnis.
Das ist definitiv richtig, aber das, ich sage mal so, der Spielerberater, also in meinem Falle bist du selbstständig und es ist ein Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell ist, einen Spieler zu vermarkten und damit eine Provision oder ein Agent-Fee zu bekommen. Und das ist das Geschäftsmodell. Also das ist von der einen Seite. Das heißt, die Kunst besteht eigentlich für den Spielerberater auch, geduldig zu bleiben und nicht zu früh, zu viel nach oben, zu früh nach oben zu gehen oder zu schnell nach oben zu gehen. Das ist, ja, und dann konnte man die Gegenfrage an die Trainer stellen, wenn man heute als Spieler, als Trainer tätig ist und ich nehme einen Spieler unter Vertrag, kümmere ich mich um einen jungen Spieler, muss ich mich anders kümmern als wie um einen erfahrenen Spieler.
D'accord.
Das heißt, du kannst nicht, ich sage jetzt mal, mit unseren ganzen Regularien, die wir zum Beispiel in der DEL geschaffen haben, mit U23-Regelung, U21-Regelung, U25-Regel, das sind alles gute Regelungen, die alle gut gedacht sind und alle seine Berechtigung haben. Das zeigt auch den Erfolg des Eishockeys. Aber Fakt ist, dass wenn ich einen 18-Jährigen an die Hand bekomme, der ein Talent ist, dann muss ich für ihn auch über 2-3 Jahre sagen, es bedeutet mehr Arbeit. Es bedeutet mehr Arbeit, als wir einen Spieler mit 30 haben. Und zwar mehr Arbeit heißt, dass der Trainingsplan übers Jahr verteilt vielleicht unabhängig ab und zu von Leistung ist, sondern tatsächlich von Entwicklung ist. Und das ist, jetzt komme ich wieder zu einem Trainer, der im Profigeschäft arbeitet, der von diesem Job ebenfalls abhängig ist. Jetzt sieht der Trainer natürlich und sagt, okay, ich muss am Wochenende 2 Spiele gewinnen. Gewinne ich sie mit dem 18-Jährigen oder gewinne ich sie mit dem 30-Jährigen, der eine gewisse Routine und Erfahrung hat? Das heißt, es ist im Profibereich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, beides immer unter einen Hut zu bringen. Es funktioniert in manchen Fällen überragend, aber natürlich speziell dann, wenn es oft unter Druck kommen, dann geht es halt auch oft auf Kosten der jungen Spieler. Und das ist, darum verstehe ich, dass die Trainer oft sagen, ja, die Spielerberater und so weiter. Aber man muss schon sagen, wenn ich einen Spieler unter Vertrag nehme, dann sollte ich zumindest den Spieler kennen und wissen, was ich von ihm erwarte in den nächsten 2-3 Jahren. Und damit meine ich wirklich einen jungen Spieler. Keinen 23-Jährigen, sondern einen 17-18-Jährigen. Und das muss... Das muss ich zum Beispiel als Spielerberater damals wollte das sehen. Ich wollte es sehen. Ich wollte sehen, wenn mir ein Trainer sagt, pass auf, ich nehme den Jungen, der kann bei mir trainieren. Ich baue ihn ein unter die ersten 12 Stürmer oder 6 Verteidiger. Das heißt, der wird seine Eiszeit bekommen. Dann ist es immer leicht gesagt, aber umgesetzt ist es unglaublich schwierig. Mhm. Und da hat man über die Jahre auch seine Erfahrungen gesammelt. Es gibt Trainer, die setzen das um und es gibt Trainer, die setzen es nicht um.
Alles richtig, Günther, aber ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ja. diese Thematik, Ratio, also wie viel habe ich, wie kann ich Betreuungszeit und du hast ja jetzt ein wahres Wort sehr gelassen ausgesprochen, ist ein Geschäftsmodell. Und wenn man sich's überlegt, sind ja deine Grundtugenden, von denen du vorher gesprochen hast, widersprechen ja manchmal diametral dem Geschäftsmodell. Weil es wäre natürlich viel, viel besser, ganz, ganz viele unter Vertrag zu nehmen und ganz, ganz schnell und dann ist weg und ich kann, du weißt ein bisschen, auf was ich hinaus möchte. Also, dass es ja doch oft einen Widerspruch gibt. Und wie hast du den Widerspruch für dich jetzt selber so geregelt? Und ist es immer einfach? Ja, das ist jetzt die harte Frage.
Für mich war es immer einfach, weil ich unabhängig war.
Von wem unabhängig?
Wirtschaftlich.
Mhm. Das bedeutet was?
Das heißt, für mich war es egal, ob ich für den Spieler 500 Provision bekomme oder 5000 Euro Provision bekomme. Es war für mich war es nicht entscheidend. Für mich war es ein Geschäftsmodell, aber kein Modell, wo ich sage, ich muss hier meine Brötchen verdienen, sondern für mich war es einfach so, dass ich ein gesundes Geschäftsmodell aufgebaut habe und mir somit den Freiraum gegeben habe, geduldig einen Spieler zu begleiten.
Okay,
das war für mich das alles Entscheidende.
Aber da kommt eine Gegenfrage gleich, Günther. Was ist jetzt, wenn jetzt du bist jetzt auch wenn Ratschläge immer Schläge sind, aber jetzt Karriereende von einem Spieler, der ist 32, möchte Spielerberater werden, der muss aber davon leben. Gibt's da Ratschläge oder Hinweise? Mal ganz kurze, weil es kann ja sein, ich muss von dem leben. Also du hast jetzt gesagt, ja. Ich konnte davon leben, musste aber nicht überleben dieser Provisionen. Aber was ist, wenn das ein Geschäftsmodell ist, das wirklich meine einzige Einnahmequelle ist?
Dann wird es ein Spielerberater, der neu anfängt, wird es nur entweder so wie bei mir über eine Kooperation schaffen mit einem etablierten Spielerberater oder am Anfang, bis er sich einen gesunden Klientenstamm aufgebaut hat, tatsächlich mit einem Zweitjob oder mit einem dualen System wird erfahren müssen. Also wenn du keinen Stamm übernehmen kannst oder sonstiges, dann ist es nicht möglich.
Boah, das ist eine harte Aussage eigentlich, gell, wenn man so überlegt. Aber es so richtig anfangen von null ist fast unmöglich. Also wenn man all in geht, hundertprozentig. Oh wow.
Ja, genau. Da musst du sagen, okay, also ich sage jetzt einmal so, Minimum 3 Jahre, wenn du, und das ist ja auch ein Kriterium, was mir zum Beispiel gut war, ich musste nie Spieler abwerben, die schon bei Beratern waren und Verträge hatten. Das heißt, ich hatte die Zeit, die jungen Spieler kennenzulernen und mehr oder weniger heranzuführen und aufzubauen. Und diese Zeit hatte ich. Und das war für mich ein großes Glück. Aber ich weiß natürlich genau, auf was du hinaus willst. Das ist für einen jetzigen Starter in der Form so nicht möglich. Ich habe zum Beispiel mit einem Spielerberater mal gesprochen, der hat das auch gemacht. Der ist schon älter wie ich. Also der hat mir zum Beispiel gesagt, er hat damals sein Erspartes zusammengetragen mit seiner Frau und hat dann dieses Geld auf 3 Jahre gesplittet und hat gesagt, okay, hier steigen wir jetzt ein und mit diesem Geld müssen wir die nächsten 3 Jahre jetzt überbrücken. Und er war dann bestimmt über 25 Jahre, 30 Jahre einer der erfolgreichsten Agenten im deutschen oder internationalen Eishockey. Aber es ist schon ein Risikoschritt, so etwas zu tun.
Hattest du einen Trainer als Untervertrag?
Nein, habe ich nicht. Ich habe aber, wenn irgendwo Positionen frei waren, aufgrund meiner Position, habe ich Empfehlungen ausgesprochen, aber ich habe keine Verträge. Also ja, stimmt nicht ganz. Ich habe einen Trainer hatte ich tatsächlich gleich am Anfang, aber der wurde mir dann abtrünnig, der ist dann zu einem anderen Bereich gewechselt.
Und warum keine Trainer? War das auch eine klare Entscheidung? Oder ist es einfach, hat es nie ergeben?
Nur mal, wir gehen jetzt sehr in die Tiefe dieses Agentenjobs. Ich meine, ja. Natürlich ist es schon sinnvoll, auch Trainer als Agent zu betreuen. Aber nochmal, dann wird es wirklich ein Wirtschaftsmodell. Und du weißt selber, Karl, das Eishockey ist ja auch oft sehr verklüngelt, sage ich jetzt einmal, wo dann automatisch ein Trainer einen Job bekommt, dann wieder Spieler dranhängen. Also das ist schon es ist ein zweischneidiges Schwert. Und darum habe ich mich eigentlich vom Trainer, habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht. Ich repräsentiere meine Spieler bestmöglich und das war's eigentlich. Du verstehst hoffentlich, das ist schwierig zu sagen. Ja. Weil ich will jetzt da keinen Vorwurf oder irgendwas raus tun, weil mein Fakt ist, dass es natürlich viele Berater gibt, die Trainer und Spieler betreuen.
Absolut d'accord. Dann jetzt kommt, dann stelle die Frage ein bisschen anders. In der heutigen Zeit, bist du der Meinung, dass ein junger Trainer und der Ziel hat, er sagt, er will Profitrainer werden, sollte der einen Berater haben? Dann stelle ich so.
Ja, absolut.
Also sollte man, diesen Schritt sollte man ergehen. Okay.
Finde ich schon, dass wenn er tatsächlich ein junger, aufstrebender, fleißiger Trainer ist, der auch einmal Profitrainer werden will, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, weil auch bei Trainerkarrieren kann man viel falsch machen. Es muss nicht sein, aber ich finde schon, dass man, speziell wenn man als junger Trainer arbeitet, man muss ja sagen, kann ich die nächsten 25 Jahre Trainer sein? Das ist eine lange Zeit als Trainer. Darum wäre es ganz sinnvoll, einen Berater an der Seite zu haben.
Okay, siehst du, das ist schon mal so ein Punkt, weil das ist oft in der Trainerausbildung eine Thematik. Braucht man den, braucht man den nicht als Trainer? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und da gibt es ja schon, ist fast ein 50-50-Thema. Manche sagen, ja klar, ein Berater ist unheimlich hilfreich, andere sagen, nein, das mache ich alles selber, für was brauche ich einen Berater? Und deswegen, aber du hast ja da eine klare Meinung dazu, dass das hilfreich sein kann, auf alle Fälle einen Berater an seiner Seite zu haben oder an ihrer Seite.
Wie gesagt, es ist eine Kombination vom Netzwerk.
Günther, jetzt kommt dann der nächste Schritt. Und zwar, ich habe jetzt bewusst über dieses Agententum gesprochen, relativ, oder wir haben jetzt länger darüber geredet. Jetzt kommt das Thema Managing Director Academy und Youth Red Bull. Du hast dir ein Geschäftsmodell aufgebaut. Wir haben darüber geredet, dass kein Überlebensmodell war, aber Geschäftsmodell, das gut funktioniert hat. Ich kenne jetzt schon einige Zeit. Ich fand da immer, dass du sehr glücklich warst in der Thematik, immer wenn wir darüber gesprochen haben, dass es auch ein Beruf war, der dich schon irgendwo ausgefüllt hat. Das ist jetzt mein Eindruck gewesen, ja, muss ich sagen. So, jetzt kommt das Kapitel Red Bull. Und jetzt die einfache, ganz plakative Frage, warum?
Die einfachste Antwort ist, dass ich in meinen 11 Jahren als Agent festgestellt habe, dass mir das Development von Spielern, das hat 80% meiner Tätigkeit eingenommen. Das heißt, mit dem Spieler der Austausch, sich zu entwickeln, war mir wichtiger, als ob der Spieler am Ende des Jahres ein Tausender mehr oder weniger verdient. Mhm. Und das heißt, wenn heute ich 2 Vertragsangebote hatte, wo tatsächlich eine Summe von Differenz war, dann hätte ich mich als Berater, habe ich dem Spieler, wenn es ein junger Spieler war, immer dazu geraten, sich für den Entwicklungsweg zu entscheiden.
Okay.
Das habe ich immer getan. Wenn der Spieler final eine andere Entscheidung getroffen hat, dann ist das auch für mich okay gewesen. Aber ich habe immer ihn beraten, wo ich gedacht habe, dass das der Entwicklungsschritt der bessere ist. Und da habe ich festgestellt, dass es, wie gesagt, dann, es gibt ja natürlich dann in meiner Zeit, ich meine, meine Spieler, ich sage jetzt mal, die dann ein bisschen älter geworden sind, jetzt wie zum Beispiel der Justin Schütz oder der Leon Gawanke zum Beispiel, dann wird es natürlich die haben dann eine gewisse Entwicklung durchlaufen und jetzt, dann wird es ein Geschäftsmodell. Das heißt, dann geht es tatsächlich um die Position, in welchem Club und natürlich auch um Geld. Also da werden die Themen andere. Und da aber ich gemerkt habe, auch das, wie gesagt, das war das Geschäftsmodell, aber das, dass ich immer trotzdem die Entwicklung mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, zu sehen, dass ich relativ niedrige Dropout-Zahl hatte von meinen jungen Spielern, die bei mir waren, dass ich der Weg immer, dass ich irgendwie geschafft habe, dass jeder Spieler zumindest einmal die Chance hatte, den Sprung zu schaffen und aber halt einfach dann, so wie der Sport ist, eine natürliche Auslese oder eine Sortierung vorgenommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat mir schon Spaß gemacht, dann zu sagen, okay, wer macht jetzt den nächsten Step auf die nächste Ebene, höhere Liga oder wer, muss man halt sagen, wo ich dann auch gesagt habe, pass auf, vielleicht ist es jetzt ganz gut, diesen Traum Eishockey einen Schritt nach unten zu gehen und parallel mit Ausbildung sich ein zweites Stammbein zu schaffen und dann den schönen Vorzüge zu genießen, Beruf und Sport zu verbinden können. Das hat jetzt vielleicht keine High-End definierten Ziele, aber es sind sinnvolle Ziele. Und da habe ich sehr viele Spieler auch gehabt, die jetzt im Nachhinein mir immer sehr dankbar sind, dass ich diesen Weg frühzeitig angestoßen habe, auch beim 24-, 25-Jährigen, wo ich gesagt habe, du pass auf, möchtest jetzt so ein Profi-Dasein haben oder würdest du gerne nicht jetzt, du bist ein schlauer Junge, hast einen Schulabschluss, hast eine Ausbildung, die deine Möglichkeiten als Spieler nützen, jetzt in den Beruf einzusteigen und parallel noch mit Eishockey Geld zu verdienen und so, dass sich das irgendwann einmal die Waage hält. Und das waren gute Entscheidungen oft.
Das war dann die Entscheidung, also Entwicklung von Spielern. Das ist so der Kern. Dann erzähl mal ein bisschen, Günther, was ist denn jetzt die Stellenbeschreibung bei Red Bull, in der Red Bull Akademie?
Ja, die Stellenbeschreibung ist relativ einfach, dass ich mehr oder weniger einen Sportdirektor, den Helmut de Raaf, und einen Sportwissenschaftler, den Thomas Stadler, jetzt für die sportliche Entwicklung zur Verfügung habe und mit diesen beiden Protagonisten versuche, dieses Modell von der Red Bull Akademie, wir beginnen mit der U16 Ackermannschaft, mehr oder weniger Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplan und Details, Trainingsplanung, so aufzustellen, dass wir wirklich sagen, wir haben eine Struktur in unseren Trainingsplänen und sind so gut organisiert, dass wir internationale Tendenzen aus Top-Nationen erkennen und in unsere Struktur immer wieder hinterfragen und mit einbauen können. Das ist mehr oder weniger mein Ziel als Manager Academy, dass ich sage, okay, da die Dinge wieder zusammenzubringen, die Menschen zusammenbringen, das Programm wieder auf Vordermann zu bringen, weil es läuft ja sehr, sehr gut, aber trotzdem muss man auch immer sagen, man muss natürlich auch irgendwo auf der Höhe der Zeit bleiben, aus meiner Sicht.
Dann Günther, bevor wir da ein bisschen weitergehen, dann frage ich jetzt mal nochmal ganz provokant, wenn du sagst, Entwicklung der Spieler. Also Entwicklung der Spieler ist jetzt eigentlich nur möglich über einen Proxy, also über einen Stellvertreter, nämlich dass du Strukturen entwickelst, aber du bist jetzt nicht mehr direkt am Mann. Ist das korrekt, Günther? Also du trainierst, also trainieren sowieso nicht, aber hast du wirklich einen intensiven Austausch mit den Spielern? Oder ist es eben Schaffung von Strukturen und das bedeutet Ausbildung?
Genau, also bei mir ist es so, dass ich den Austausch mit den Spielern jetzt nicht mehr habe, sondern tatsächlich das Schaffen von Strukturen meine Hauptaufgabe ist.
Fehlt dir das, der Austausch mit Mitspielern? Das war so ein Thema bei mir immer, wenn diese tägliche Arbeit. Ist als Agent vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem, du hast ja, dein Modell war ja so, eben um dieses Kümmern.
Nein, das fehlt mir nicht, weil ich hab's tagtäglich, weil man läuft sich natürlich in einer Organisation wie jetzt bei uns, läuft man sich täglich über den Weg beim Mittagessen. Und ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch. Das heißt, ich setze mich zu den Spielern an den Tisch, ich unterhalte mich, wie es heute in der Schule war. Also ist es so, dass ich ja trotzdem den Austausch mit Spielern habe, aber im Endeffekt in einer anderen Position.
Und dann frage ich nochmal eine biografische Frage, bevor wir dann ins Detail gehen mit Trainer oder Spielerentwicklung. Du warst ja jetzt keine 42 mehr oder 40 oder 30, als du den Schritt gemacht hast. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, das weiß ich. Aber das höre ich oft bei Trainern, wenn sie neue Schritte gehen, einen neuen Club gehen oder vielleicht vom Nachwuchstrainer in den Profibereich. Hattest du da auch, ich nenne es mal Angst, nehmen wir es mal so, ja, diesen Schritt nochmal zu machen, weil es ist ja eine andere Aufgabe, das ist ja Faktum. Es ist ja eine neue Herausforderung. Wie viel Zeit hat dich das gekostet, diese Herausforderung auch anzunehmen?
Also Angst ist das falsche Wort, aber ich habe einen großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt und ich muss wirklich sagen, dieser Prozess ist ja nicht, es ist ja keine Bauchentscheidung gewesen. Mhm. Im Endeffekt hat Corona alles begonnen. Das heißt, diese Zeit, sag jetzt mal, das war ja dann 22 oder 21, 22, 23, diese Zeit mit Corona, die hat auch mein Geschäftsmodell als Spielerberater verändert und das hat alles verändert. Die hat die Clubs verändert, das hat das System verändert und das war schon so, dass ich schon, also das ist jetzt nicht so gewesen, dass man mich angesprochen hat und ich dann am nächsten Tag gesagt habe, okay, das mache ich, sondern das war ein Prozess, ich würde schon sagen, über 1,5 Jahre, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Und definitiv mit sehr viel Respekt, aber Angst ist das falsche Wort.
Ja, aber Herausforderung, oder? Das ist doch so. Und ich finde, das
sehr,
ist
eine große Herausforderung.
Und auch, du hast es jetzt auch wieder so gesagt, das hat ja nicht 2 Wochen gedauert, nicht 4 Wochen, nicht 6 Wochen oder eine schlaflose Nacht in Anführungszeichen, sondern das hat ja Monate gedauert, bis das dann die Entscheidung dann auch so gereift ist, zu sagen, man macht es. Ich finde, das ist immer eine wichtige Nachricht nach außen.
Ja, definitiv, ja.
Dass definitiv. Nicht immer alles so funktioniert und alles ist leicht und alles und jeder denkt sich, ja, okay, klar, das sind alles klar vorgefertigte, definierte Schritte, sondern dass man auch gerne mal Respekt haben darf von einer Herausforderung, finde ich jetzt persönlich. Das ist immer wir sind in so einer Kultur, wo immer man sowas gar nicht wirklich sagen darf, sondern es ist immer alles einfach, einfach, einfach. Aber dem würde ich stark widersprechen wollen. Die inneren Untiefen sind manchmal anders, finde ich.
Ja, wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt, auch wenn ich als Spieler vielleicht jetzt vielleicht eher sprunghaft war, sage ich mal im Fragezeichen, aber in meinem beruflichen Leben dann danach, habe ich mich schon mit den Aufgaben auseinandergesetzt und habe dann nicht bei den ersten Widerständen immer versucht, gleich wieder aufzugeben. Also ich finde schon, dass man zum Beispiel in der Zeit als Assistent bei der Geschäftsleitung beim IV Landshut, da hat es halt nur einen hauptamtlichen Trainer gegeben zu damaligen Zeitpunkt. Und das wiederum war einer meiner besten Freunde. Das heißt, ich hätte, wenn ich den Job haben wollen, um ein vernünftiges Gehalt zu bekommen, hätte ich meinen eigenen Freund absägen müssen. Mhm. Da hat es noch keine 4 hauptamtliche Trainer gegeben. Das war damals ein umkämpfter Job, der gut besetzt war. Und drum ist diese Position nicht frei gewesen. Und weiter als Trainer das Handwerkszeug zu lernen, um was man als Trainer braucht. Dann ist der nächste Schritt gekommen, dass man sagt, als Agent, glaube mir, das waren nicht einfach die ersten 3 Jahre. Und wie gesagt, auch, wo man sagt, man war in ein paar Situationen, wo man hinschmeißen wollte, weil man verärgert war über keine Ahnung, was auch immer passiert ist. Aber im Endeffekt, würde wahrscheinlich jetzt mit meinem Stamm, den ich hatte, hätte ich jetzt entspannt bis 65 in die Rente gehen können. Und wie gesagt, und hätte mein Geschäftsmodell immer irgendwo hätte gepasst. Aber die Herausforderung jetzt bei Red Bull, und ich muss jetzt auch dazu noch sagen, das ist auch ein lustiger Punkt. Ich habe während der Zeit als Assistent von der Geschäftsführung, habe ich eine Umschulung gemacht im CBZ. Da haben wir so, die ganzen Computerprogramme, Microsoft und so weiter. Und da haben wir auch so Karrieregespräche mit so Berufsberatern gehabt. Und der Berufsberater hat damals zu mir gesagt, ich wäre der ideale Mann. Ich soll mich bei Red Bull bewerben. Ich wäre der ideale Mann für Red Bull, weil die suchen Innovativität, die suchen eigentlich ehemalige Sportler, die haben eigentlich ein gutes Portfolio für so Leute wie für mich. Und das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Und dann ist diese Anfrage gekommen. Und dann bei meinen ersten Personalgesprächen war das eines meiner ersten Punkte, wo ich auf den Tisch gebracht habe und gesagt habe, das ist ja unglaublich. Das hat eigentlich damals, während dieser Umschulung, hat das mein Berufsberater, hat mir das eigentlich schon irgendwo prognostiziert. Das war immer irgendwo auch am Schluss ein Mitentscheidungsgrund, weil es vielleicht so sein sollte. Ich glaube da auch ein bisschen, dass sich Dinge oft zusammenfügen und ich glaube auch, dass ich dort gut hinpasse von meiner Art her. Das denke ich. Und drum habe ich mir dann auch entschieden, das zu tun.
Siehst du? Manche Dinge dauern nur ein paar Jahre. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Biografie weg. Ich persönlich finde so Biografien immer elementar, um mehr Persona besser zu verstehen. Und gehen wir ganz explizit in dieses Thema Spielentwicklung rein, weil es ja auch eine Aufgabe ist von dir und diese Strukturen zu schaffen. Was sind denn Bausteine für Strukturen, um Spielerentwicklung maximal gut gestalten zu können? Jetzt bist du schon ein bisschen dabei, auch bei dieser Akademie. Was sind so diese elementaren Dinge, wo du sagst, die müssen passen, damit man Spieler bestmöglich entwickeln kann?
Es ist die Unterbringung, die Ernährung, die Schule, Off-Ice-Bereich, der medizinische Bereich und natürlich dann der On-Ice und der Trainingsbetrieb und der Spielbetrieb. Und im Hintergrund natürlich das Backoffice, die für diese ganzen Mannschaften versuchen, alles möglich zu machen, was diese ganzen Bereiche betrifft. Und diese Bereiche zusammenzuführen, das ist die große Struktur, über die wir alle reden. Und ich glaube einfach daran, dass die Struktur, je besser sie alle verstehen, das ist ja der nächste Punkt, verstehen sie dann auch alle wirklich so, wie es das du meinst.
Wer sind denn alle, Günther? Entschuldigung, da muss ich...
Ja, diese ganzen Bereiche. Die ganzen Bereiche. Das heißt, es gibt einfach so, dass man die Dinge zusammenbringen muss. Man muss Schule und Sport, Ernährung, Internat, man muss alles zusammenbringen und alle müssen verstehen, welchen Weg wir gehen. Wo ist der rote Faden? Wo ist die Development Line? Das müssen alle irgendwo Wörter können oft unterschiedlich interpretiert sein. Wege können oft unterschiedlich interpretiert sein. Und das ist die große Kunst, alles zusammenzubringen und zu sagen, wir sprechen alle aus einer Stimme und wir wissen alle, von was wir sprechen, was wir wollen. Aber das heißt nicht, dass wir wie die Schafe oder die Lemminge hinterherlaufen, sondern wir wollen schon konstruktiv bleiben. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Und jetzt schließt sich für mich wieder ein bisschen der Kreis als Spieleragent. Hast du ja viel gesehen in Deutschland. Das gehört ja zu deinem Job dazu, eben auch zu wissen, kann man dem Spieler raten, dort und dort hinzugehen. Und auch das weißt du, deswegen spreche ich es jetzt an. Es kommt ja immer die Thematik auf, ja, klar, Red Bull, finanzielle Mittel, unterfüttert, Akademie läuft. Aber ist es auch so, dass das auch bei anderen Clubs aus deiner Sicht möglich ist? Auch mit kleineren Budgets? Und wo würdest du da ansetzen, wenn du dich da hineinversetzen müsstest? Also gar nicht jetzt als Managing Director von Red Bull, sondern wenn wir uns da mal kurz hineinversetzen in eine andere Organisation. Würdest du die Bausteine genauso sehen, die du jetzt genannt hast, und man muss das dann nur einfach kleiner denken? Oder würdest du da sagen, da müsste man sich auf 2, 3 fokussieren und manche Bausteine einfach weglassen?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass es genügend Clubs und Standorte gibt, die sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit betreiben. Und das hat nicht unbedingt was mit den Mitteln zu tun, sondern es hat oft was auch mit der Lage zu tun, wie der Sport Eishockey in diesem Standort gelebt wird. Also ich konnte natürlich sagen, ich komme aus einem Eishockey-Standort wie Landshut. Es hat noch nie an genügend Spielern gefehlt. Mhm. Und Landshut produziert immer wieder sehr, sehr gute Eishockeyspieler. Und das schafft Kaufbeuren, das schafft Tölz, das schafft Düsseldorf, Köln. Es gibt genügend Standorte, wo gute Arbeit betrieben wird und wo ich glaube, dass aber auch in diesen Standorten diese Punkte, wo ich gerade gesagt habe, von der Akademie, eine große Herausforderung ist, Schule, Sport unter einen Hut zu bringen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Und ist es, denkst du, das ist jetzt eine auch provokante Frage, aber ist es in Österreich einfacher als in Deutschland, besonders dieses Thema Schule und Sport?
Es ist definitiv nicht einfacher, weil wir jetzt zum Beispiel in Salzburg mit dem Schulmodell zwar Partnerschulen haben, aber jetzt zum Beispiel das Gymnasium ist ungefähr gleichzusetzen mit dem bayerischen Abitur. Also die Matura ist kein Zuckerschlecken und nur wir können halt dann auch, wir müssen halt Nachmittagsbetreuung organisieren. Wir haben Ampelmodelle, wo halt Spieler dann auch die Wichtigkeit der Schule erkennen müssen. Und da muss man halt auch erzieherische Maßnahmen ergreifen, damit die Spieler nicht glauben, wenn sie es bei der Red Bull Akademie ankommen, dass die Schule nur so nebenbei mitläuft. Also das funktioniert definitiv nicht.
Habt ihr auch schon die Idee gehabt, früher anzufangen, die Akademie, also auf mit Jahrgängen zu erweitern, dass sie noch jünger zu euch kommen, oder ist das nie Thema? Man darf ja offen denken, oder? Du wirst ja auch über solche Themen nachdenken, schätze ich mal.
Na, also wir denken über das Thema der vor der Akademie, denken wir eigentlich aktuell an den Standort Salzburg, der hat ja auch einen eigenen Nachwuchsverein. Mhm. Der hervorragend geleitet wird, aber wo wir auch sagen müssen, wie bekommen wir junge Sportler, und da rede ich jetzt von 3- bis 5-Jährigen, wie bekommen wir die prinzipiell zum Sport? Wie erlernen die da dort und dann Schlittschuhlaufen, die technischen Fähigkeiten, die man als Eishockeyspieler braucht, und werden parallel als gute Sportler ausgebildet? Und das ist, wenn ich jetzt vorher so von Vereinen wie Landshut, Tölz, Kaufbeuern, Garmisch und sich ohne jetzt irgendjemanden zu vergessen spreche, dann ist die Frage natürlich, wie schaffen wir das in Salzburg auch, dass Eishockey ein Sport ist, wo Kinder gerne hin möchten.
Und wie soll das geschaffen werden?
Ja, wie wahrscheinlich in vielen anderen Standorten auch, mit Schulprogrammen, mit Modellen, also dass man einfach versucht, auch im Breitensport, ja, dass man die Anzahl der Kinder einfach erhöht und Spieler oder Sportler zum Eishockey bringt.
Denkt ihr auch über Satellitenmodelle nach, also dass Trainer von der Akademie, also die auch von euch angestellt sind, dann entsandt werden in österreichische Vereine, um dort tätig zu sein?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich meine, ich finde, dass die Trainerausbildung, es hat sich ja schon auch in den letzten 10 Jahren sehr viel verändert, was die Trainerausbildung betrifft. Und wir als Akademie, wir sind ja ein Ausbildungsstandort, ein Entwicklungsstandort. Da sehe ich das genau so, dass wir auch einen Trainer, einen jungen Trainer, bei uns in der Lage sein sollten, wenn wir ihn für 3 Jahre mal reinholen, wie bei einem Ausbildungskriterium, ihn bei unseren Programmen durchlaufen zu lassen, dass wir ihm genügend Handwerkzeug in den Koffer legen, dass er dann mit 3 Jahren vielleicht sogar innerhalb der Akademie einmal ein Cheftrainer werden kann und dann darüber hinaus tatsächlich als Trainer mal den Beruf Trainer ergreift. Also das ist schon ein Ziel, das wir auch haben, muss ich ganz klar sagen.
Wer sind denn die auch nur als so die großen Zulieferervereine für die Akademie? Gibt es da klare Anzeichen, dass man sagt, das sind jetzt so Vereine, die bringen uns und Spieler, oder kann man das so nicht sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also wir sind schon sehr weit verstreut. Was aber schon, also unser Hauptanteil, das ist auch dieses Jahr bei unserer U16-Mannschaft, das finde ich eigentlich sehr, sehr lobenswert. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt schon 7 Salzburger Spieler in dieser Jahrgangsgruppe U15 in unsere U16 Acker mit aufgenommen und wir haben dann natürlich auch jetzt wieder deutsche Spieler, die sie bei uns über den Bewerbungsprozess angeboten haben. Wir haben die angeschaut, wir haben uns entschieden und spielen da in der Extraliga, in der U15 Extraliga Tschechei, was ein sehr, sehr starker Spielbetrieb für diese Altersklasse ist. Und das passt alles. Also wir haben auch irgendwo eine Obergrenze, wo wir sagen, ja, im Endeffekt stellen wir jedes Jahr in Kombination mit unseren Salzburger Spielern eine neue U15-Mannschaft zusammen, die dann in dieser tschechischen Extraliga spielt. Und das macht schon Spaß. Also es läuft aber tatsächlich über Bewerbungskriterien und natürlich dann auch über unser sportliches Department, die natürlich das scouten, um dann die bestmöglichen 15-Jährigen, 14-Jährigen dann natürlich zu uns zu bekommen.
Wenn du das sagen darfst, wie viel Selektion weil du das gerade ansprichst, ist denn da dabei? Also habt ihr da jedes Jahr, weiß ich nicht, 100 Bewerbungen und ihr nehmt halt dann nur, weiß ich nicht, 25 oder hält sie das in Grenzen oder ist das wirklich eben jedes Jahr, boom, wir müssen da ganz, ganz viel selektieren oder können, weil das ist ja auch vielleicht auch was Schönes in Anführungszeichen.
Wir können selektieren, das ist wirklich was Schönes, haben uns aber schon auch dem Salzburger Eishockey-Modell irgendwo verpflichtet oder möchten uns auch dem gegenüber verpflichten. Und wie gesagt, das ist schon, also über die Anzahl der Bewerber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber Fakt ist, wir haben eigentlich schon eine gute Ausgangssituation. Und im Endeffekt geht es darum, eine neue Mannschaft im U16-Ackerbereich in Spielbetrieb zu nehmen, die dann 22 Spieler oder 24 Spieler umfasst.
Und auch wenn du das nur sagen kannst, Günther, wenn ihr dann selektiert, da wird wahrscheinlich ein Gesamtpaket schlagend werden. Also nicht nur die technischen Fertigkeiten und taktischen Fertigkeiten, sondern schaut ihr dann auch auf Schule, weil du hast ja vorher auch wieder, als du über dein Agentendasein gesprochen hast, war Schule elementar für dich. Das habe ich zumindest so rausgehört, dass das ein elementarer Bestandteil war. Also wie akademisch müssen die sein, weißt du?
Also wir haben ja diese Schulmodelle, wo wir für jeden Schüler einen Platz finden. Bei der Auswahl des Spielers hat sich natürlich durch Corona ebenfalls das ein bisschen verändert, weil natürlich durch die Corona-Zeit das klassische Scouten zu Vereinen zu fahren, internationaler Spielbetrieb und so weiter, das hat sich ja alles sehr verändert. Es kehrt jetzt schon langsam wieder ein bisschen Normalität ein und es wird auch bei uns so sein, dass wir natürlich auch wieder mehr rausgehen und einfach ja im Idealfall Spieler natürlich sehen, bewerten. Und wenn sie dann in eine engere Auswahl kommen, dann finden natürlich bei uns sowohl ein Schulgespräch statt, als auch eine medizinische Untersuchung statt. Und im Idealfall, sagen wir mal, haben wir überall dann einen grünen Haken. Und das ist dann eigentlich unser Wunschspieler, wo wir sagen, okay, mit diesem Spieler gehen wir jetzt in ein Aufnahmegespräch.
Dann war deine Aussage vorher, Günther, die Thematik erfolgreiche Spielerausbildung. Und jetzt kommt eine schwierige Frage, finde ich. Wie definierst du Erfolg oder definiert ihr bei Red Bull Erfolg? Was ist eine erfolgreiche Akademie? Ist denn die Spieleranzahl, die im Profibereich landen? Ist es First-Round-Draft-Picks? Keine Ahnung, wie definiert ihr Erfolg?
Also wir versuchen schon nicht zu verhindern, dass ein Spieler den Draftpick nicht bekommt. Also,
Der hat das jetzt schön gesagt.
Also das ist natürlich selbstverständlich, dass das natürlich immer die Kirsche auf der Torte ist, wenn man einen Spieler gedraftet bekommt. Für mich ist es wichtig, dass wir hier solche Spieler natürlich haben, weil wir ja auch eine sehr hohe Basis oder ein sehr gutes Fundament haben. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt halt, im Nachwuchs Erfolg gehabt, sondern es geht schon darum, tatsächlich die Persönlichkeit des Spielers, die schulische, für mich den Schulabschluss, das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein in dieser Zeit. Und idealerweise haben wir den Spieler so gut vorbereitet, dass er dann für unsere Pro-Teams München und Salzburg, dass er tatsächlich ein potenzieller Pro-Team-Spieler werden kann. Und und da bin ich sehr stolz darauf, wenn wir dann über die Alps Hockey Liga, also über unsere jungen Red Bull Juniors sprechen, die ja jetzt dann mehr oder weniger in der Altersstruktur U20 dann schon im Seniorenbereich spielen. Das macht dann schon Spaß. Also das sind alles so Bausteine. Da sind kleine Erfolgsgeschichten, die eigentlich wichtig sind, aber natürlich nach außen und medial ist natürlich ganz oben immer diese Geschichte mit einem Draftpick wird natürlich medial am meisten bewertet, aber für uns ist das nicht das A und O. Also für mich jetzt nicht zum Beispiel.
Also ich hake jetzt da nochmal nach, Günther. Ich möchte da nachhaken, weil ich finde, das ist immer so wichtig mit diesem Thema, was ist Erfolg? Ja, wie definiert man das Ganze? Ich meine, du seid ja jetzt Teil eines Geschäftskonglomerats, ja? Also eines Großunternehmens, muss man ja sagen. Und die arbeiten ja immer mit Zielen. Es gibt ja klare Ziele. Da stehen ja Manager. Manager stehen auf Ziele. Dann Quartalsziele etc. pp. Setzt ihr euch hin und sagt, Ziel ist klar, ich brauche drei Spieler aus jeder die komplette Akademie durchschritten haben, müssen bei Red Bull München spielen oder bei Red Bull Salzburg. Zwei müssen, oder einer muss in die NHL oder eben Number One Draft Pick oder muss mindestens getraftet werden. Also habt ihr so ganz konkrete Ziele, die ihr durchbesprecht? Oder ist es mehr ein jährliches Abschlussgespräch und dann sagt ihr anhand von weichen Kriterien, das war gut oder weniger gut? Weil es gibt ja verschiedene Arten, sowas zu führen. Weil ich glaube, ich möchte es nochmal ein bisschen konkretisieren. Man kann das ganz klar, wir Unternehmen führen das Ganze. Und dann meine Frage an dich wäre jetzt, kann man eine Sportabteilung führen wie ein normales, wieder in Anführungszeichen, Unternehmen?
Ja, als Geschäftsmodell natürlich ja, muss man es auch. Aber bei der Spielerentwicklung definitiv nein. Definitiv nein. Also das heißt, wenn wir uns mit einem Spieler committen und wir mit dem Spieler ein Aufnahmegespräch führen und er sich für die Akademie entscheidet, dann gehen wir mit dem Spieler den Weg, wir als Akademie, bis er seinen Schulabschluss geschafft hat. Was da dazwischen passiert in diesen 4-5 Jahren, muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Das sind sehr viele Höhen und Tiefen dabei, die wir schon einschätzen können und auch wollen und auch in Jahresgesprächen, Einzelgesprächen eine Saisonanalyse machen. Aber natürlich der Idealfall und die Frage, wo du mir jetzt wirklich stellst, die müsste man tatsächlich dann an unsere mir übergestellten Pro-Abteilung stellen, weil ich sage nochmal, für die ist es vielleicht dann entscheidender zu sagen, okay, wie viele Spieler können wir aus der Akademie tatsächlich dann in den Pro-Bereich einbinden? Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Nicht nur, dass man sie einbindet, sondern dass man dann die Möglichkeiten hat, die Spieler auch immer die nötige Eiszeit zu generieren, dass sie sich weiterentwickeln können. Und das ist eine Frage, die können vielleicht die Pro-Abteilungen besser beantworten. Aber wir möchten sie vorbereiten, so gut es geht, dass sie diesen Übergang vom Nachwuchs-Eishockeyspieler zum Pro-Bereich ja bestmöglich schaffen. Das ist mein Ziel. Und das ist das Ziel von mir und ich glaube auch, dass es so sagen kann, das ist so empfinde ich auch, dass es das Ziel der Akademie ist. Also nicht, das Ziel der Akademie ist nicht zu verhindern, dass ein Spieler nicht gedraftet wird, sondern das Ziel ist einfach, dass sich die Spieler bei uns schulisch und menschlich und sportlich bestmöglich entwickeln.
Also ist die Antwort, es gibt Gott sei Dank keine klaren Kennzahlen, dass jetzt du musst immer zwei in den Profibereich bringen. Du musst. Weil du sagst, müsste dann die übergeordnete Ebene fragen, aber müsste ja nicht in dem Fall, weil sonst hätten es dir ja explizit gesagt, aber das ist ja nicht so.
Nein, das ist nicht so.
Ja, also, dass es so klare Kennzahlen gibt, weil ich bin da immer hochgradig skeptisch, ob das so funktioniert, ob man das immer so ganz klar, ob alles so planbar ist. So Karrieren auch.
Ja, das ist definitiv nicht planbar. Das habe ich auch als Agent schon kennengelernt.
Wie ist denn das eigentlich, Günther, du hast gesagt, du gehst dann klar den Weg oder ihr geht klar den Weg mit dem Spieler. Was ist denn, wenn der Spieler weggehen will? Sagt er jetzt, okay, ja, das kann ja sein, es funktioniert jetzt nicht so und ich gehe jetzt, möchte jetzt nach Köln oder ich möchte nach Graz oder so, weiß ich nicht, ja, wenn er irgendwo hin möchte. Ist das das für euch auch, muss ja okay sein, weil das sind ja freie Menschen, das sind ja keine Sklaven. Aber ist das ein Thema bei euch oder kommt es eigentlich nie vor?
Doch, wir verlieren auch immer wieder Spieler. Dafür haben wir ja unsere Schul- und Internatsvereinbarungen. Wie gesagt, diese Vereinbarungen sind ohne Laufzeit. Sie sind gekoppelt an den Internatsaufenthalt und an den Schulbetrieb. Und aber auch dort gibt es das Recht der außerordentlichen Kündigung des Spielers sowie auch für uns. Und das war es dann eigentlich schon. Okay.
Günther, was ist denn dann, weil du auch vorher gesagt hast, ihr schaut auch immer, was international so gibt, was so Bausteine sind für Spielentwicklung. Gibt es da irgendwas, wo du in den letzten Jahren oder vielleicht auch jetzt gerade irgendwo merkst, das ist ein Baustein, auf den muss jetzt ein größerer Fokus gelegt werden, aus XYZ-Gründen?
Ja, also wie gesagt, mit dem Helmut Diraf und auch mit dem Thomas, mit Sportdirektor und Sportwissenschaft, das ist eigentlich eine Frage, die man denen direkt stellen sollte. Aber für mich ist es ganz klar, weil ich natürlich auch sehr viele Nachwuchsspiele sehe und auch internationale Spiele sehe, die Vermischung aus, sage ich einmal, dieses klassische Positionsspiel, dass es sich verändert, dass es einfach eine übergreifende ja, eine wie beim Basketball würde ich sagen, eine Mann-gegen-Mann-Situation wird. Also diese Positionierung ist so enorm wichtig geworden. Das finde ich schon ein großes Kriterium. Die Athletik, die Laufbereitschaft, der Speed und das sind schon Punkte, wo man natürlich in eine Ausbildung mit einfließen lassen muss oder wo man auch immer darüber sprechen muss, dann mit dem sportlichen Department. Sind wir, was die Ausbildung der Beweglichkeit, der Kraft, der Maximalkraft, der Kondition, Überbegriff, was wir da alles machen, das sollte schon immer wieder bei uns auch hinterfragt werden. Das Spiel verändert sich. Im Endeffekt ist das Spiel ein permanenter Zweikampf. Es ist eigentlich in allen Ebenen wird um die Scheibe gekämpft. Und es wird immer enger und enger. Also das ist schon wirklich super anzuschauen. Also ich bin ein sehr großer Fan vom modernen Eishockey oder vom aktuellen Eishockey. Das macht mir schon sehr viel Spaß, das anzuschauen, als Zuschauer.
Okay, die Überleitung. Ich hätte noch andere Frage, aber die Überleitung ist jetzt zu gut. Also gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Also du bist jetzt auch der Meinung, dass diese Positionierung wichtiger wird wie Positionen. Ja, ist das so, kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen, dass es immer wichtiger wird?
Es macht mit Sicherheit Sinn, auf alle Fälle. Also, aber die Positionen an sich werden auch viele Spiele entscheiden. Also, wenn man sich die Top-Spiele anschaut, sage ich mal, wie vorm Tor verteidigt wird, wo es dann ja auch doch dieses Positionsspiel, Schüsse blocken und so weiter, das sind natürlich schon Bausteine, die eine unglaubliche Zunahme gehabt haben. Also wie schwer es überhaupt mittlerweile geworden ist, eine Scheibe aufs Tor zu bringen, weil natürlich die Position der Abwehrspieler mittlerweile so, so gut ist. Aber ich denke schon, dieses klassische, sage ich mal, Eishockey, wo man Meisterschaften gewinnt, indem man sich nur hinten reinstellt und verteidigt und einen Trap macht, glaube ich, es wird immer wieder mal einen Meister geben, der das schafft, weil er es perfektioniert hat. Aber ich glaube schon, dass die Attraktivität des Eishockeys, so wie es jetzt von vielen Clubs schon gespielt wird, dass das schon richtig Spaß macht zum Zuschauen. Und da sollte man auch nicht weggehen davon.
Günther, bevor wir in die Zukunft gehen, dann vielleicht in die Gegenwart. Du hast es gesprochen, modernes Eishockey. Ich finde, ihr ehemaligen Spielern stellt euer Licht ein bisschen unter den Scheffel. Was ist ein modernes Eishockey? Weißt du, was bedeutet modernes Eishockey? Was macht man jetzt, was ihr damals, als du aktiv war, auf höchstem Niveau noch nicht so gemacht hat?
Modernes Eishockey ist für mich schon mal die Qualität des Schlittschuhlaufes. Mhm. Und das hat das Spiel verändert. Früher war es einfach so, dass es 3, 4 herausragende Eisläufer gegeben hat, aber der Großteil, sage ich mal, durchschnittliche Eis, also Schlittschuhläufer oder vom Schlittschuhläufer, unterschiedliche Stile, es ist jetzt vielleicht nicht abwertend gemeint, aber sie waren halt einfach, der Speed des Schlittschuhlaufens ist elementar geworden. Und diese Geschwindigkeit, die Grundgeschwindigkeit im Spiel. Man muss einfach sagen, dass jetzt die Mannschaften, Top-Mannschaften mit 4 Reihen agieren, die Rollenzuteilungen, es werden Spieler, die wirklich sehr gute Skills haben, finden sich trotzdem in Rollen, wo man sagt, das ist ein normaler Powerplay-Spieler, aber in der Mannschaft ist er ein klassischer, sage ich jetzt mal, Unterzahlspieler. Und das fasziniert mich so, dass diese Spieler, die so talentiert und eigentlich so viel können, trotzdem sich auch mit dieser Rolle committen und das dann durchziehen. Und das macht das Eishockey meiner Meinung nach einfach von der Grundlage her unglaublich schnell. Also das glaube ich schon. Es ist definitiv so. Und das ist der große Unterschied zu unserer Zeit. Ich meine, wir hatten wir hatten Bundesliga mit 44 Spielen und teilweise wurde da mit 2 Stürmern gespielt. Der dritte Sturm war der sogenannte Nullersturm, der hat kein Tor schießen dürfen und keins bekommen dürfen und die anderen und mehr oder weniger dann entlasten. Das Spiel hat sich einfach verändert. Also die ganze Dynamik, auch wie die ganzen Video-Coaching, wie mittlerweile alle Spieldetails dargelegt werden, wie das analysiert wird, das trägt dazu bei, dass das einfach, ja, im Endeffekt, dass alle alles wissen. Und trotzdem ist es am Schluss dann, verliert einer einen Zweikampf. Das ist der Vorteil vielleicht für die entscheidende Situation, ein Gegentor oder ein Tor zu schießen. Und drum ist der Zweikampf mittlerweile auch, ja, sehr geschickt. Weil dieser klassische Zweikampf, dieses Wort Zweikampf kennen wir noch, ein Check zu Ende fahren, das ist ja jetzt auch ganz anders definierbar, der Zweikampf, wie es noch vor vielleicht 15 Jahren war.
Ich glaube, die grundlegende Definition bleibt ja gleich. Also du hast einen Gegner, mindestens einen Gegner, du hast einen Gewinner und einen Verlierer und du hast Regelkenntnisse. Ja, es gibt ein Foulspiel. Aber was man unter Zweikampf versteht bezüglich der technischen Ausführung, glaube ich, das ist ein bisschen was anderes, oder? Also jetzt spricht bei Zweikampf ganz viel Schläger zur Scheibe etc. Und früher, wie du sagst, fahren über den Haufen, Jungen. Ja, oder fahr das zu Ende, immer zu Ende fahren. Ja. Ja,
lass mich überlegen, wann war die A-Schein-Fortbildung während dem Deutschlandcup in Düsseldorf? Da war der Harry Kreis als Vorträger dabei und er war eigentlich, ja, der hat sehr viel, das ist jetzt mit Sicherheit schon 6 Jahre her, sehr viel mit dieser Thematik Stick to the Puck. Mhm. Kannst du dich an das noch erinnern?
Ja, klar.
Und das war eigentlich super interessant, also weil das in dieser Form jetzt für Spieler wie für mich aus meiner alten Zeit hat es Sinn gemacht, wie es der Harry erklärt hat. Es hat einfach Sinn gemacht. Also da hat man gemerkt, ja logisch, also wenn man den Schläger noch kurz hält, dann ausstrecken. Gut, ich meine, selbst ein Hans Zach hat früher schon immer vom Ausstrecken gesprochen, den Schläger, also das ist nicht so. Wie gesagt, es ist halt einfach ein wichtiger Baustein geworden. Man hat gemerkt, wie wichtig dieser Baustein für das aktuelle Eishockey geworden ist, dass man die Distanz zwischen Schläger und Scheibe so kurz wie möglich hält. Also den scheibenführenden Spieler einfach die Zeit nimmt. Früher hat man das eigentlich nicht so gemacht. Da hat man gesagt, jetzt hat er die Scheibe, dann schauen wir mal, was er macht. Und jetzt ist dieser Dranbleiben, permanentes Dranbleiben, unangenehm sein, immer wieder starten, stoppen. Also ich finde es schon super. Also das hat sich schon ein bisschen verändert, definitiv.
Ich bin da nur immer ein bisschen der Meinung, dass physische Veränderungen, das ist richtig, also die gibt sowieso, Athletikveränderungen zum gewissen Grad, wobei es auch, nehmen wir es mal jetzt, auch nicht despektierlich, ja zu deiner Zeit sicher schon sehr körperlich fitte, nennen wir es mal so, Spieler gegeben hat, ja, wenn man fit definiert, dass sie für bereit waren, das Spiel zu spielen. Also das möchte ich jetzt auch überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ich denke auch immer, dass schon ganz viele Bausteine schon immer da waren, die ordnen sich nur immer ein bisschen wieder, so in so Wellen. Ja. Es gibt immer so Auf und Abs, vielleicht, genau wie du gesagt hast, vielleicht ist in 4 Jahren spielt man wieder die komplette Trap, ja, und sagt, das ist das System, das läuft.
Ja.
Genauso das wie stimmt, im Fußball, auch wenn man sagt, man spielt Viererkette, dann spielst du wieder Dreierkette, dann spielst du Fünfer, vielleicht spielt man in 5 Jahren wieder mit dem Libero, who knows, ja. Muss halt einer mal eine Meisterschaft gewinnen damit. Aber das, ich glaube, da gibt's immer so Wellen. Also das, was ich damit sagen möchte, dass man sich als dass man früher nicht Eishockey spielen konnte, das würde ich stark bezweifeln. Das war nur ein bisschen anders vielleicht. Deswegen habe ich immer so ein Problem mit diesem modernen Eishockey. Ja, bitte?
Ja, im Endeffekt ist der Sport steht ja auch irgendwo für Überraschungen. Also es ist ja einfach so, dass der Sport, das ist ja das Schöne am Sport, der ist nicht immer vorhersehbar, er steht für Überraschungen und das ist ja eigentlich die Schönheit, finde ich. Und das ist beim Eishockey, ist es tatsächlich ein permanenter, ja, es ist der permanente Wechsel und das finde ich eigentlich, das macht den Sport so attraktiv, finde ich.
Und in Deutschland hat sich sicher eines verändert. Ich denke, die Top-Spieler hat es schon immer gegeben, aber jetzt haben wir einen größeren Mittelstandsbauch, finde ich. Das ist eine Riesenthematik, die besser ist, aus meiner Sicht.
Ja, das ist, gebe ich dir recht. Ich sage jetzt einmal nochmal, ich glaube, dass es tatsächlich aber auch damit zu tun hat, dass die Spieler gelernt haben, dass jede Rolle wichtig ist.
Ich will unterstreichen.
Also früher, zu meiner Zeit, wenn du kein Powerplay-Spieler warst, warst du frustriert. Das war eine Frustration. Also ich meine, jeder Stürmer Nummer 7, 8, 9 wollte Powerplay-Spieler sein und das war ein Streitfaktor. Aber jetzt ist es schon so, dass ein Spieler, dass die Coaches bei den Powerplays ihre Reihen zusammenstellen und trotzdem merkt man, wie wichtig auch die Position ist bei Unterzahl oder bei 5 gegen 5 oder beim Bulli-Spiel oder in entscheidenden Momenten. Und das haben die Coaches auch gelernt, finde ich, dass man das mehr und mehr respektiert. Das finde ich total super. Also das ist der Stellenwert hat sich verändert auch von den eigenen Rollen oder von der Rolle an sich.
Ja, weil auch vielleicht auch ganz viele Spieler mehr diese Rollen auch viele Rollen ausfüllen können. Ja, dieses was ja immer geheißen hat, oder früher Stürmer kann nicht rückwärts laufen und so weiter. Solche Dinge gibt's ja jetzt auch nicht mehr so. Würde ich mal behaupten wollen. Oder ich bin mir sehr sicher, dass ihr bei euch in der Akademie sagt, auch wenn du bist der Stürmer, brauchst du nicht rückwärts laufen. Das glaube ich, wird nicht so sein. Wäre jetzt meine Vermutung jetzt mal so.
Ja.
Stimmt. Bevor wir nochmal in die Zukunft, jetzt stelle ich nochmal die eine Frage, die ich vorher stellen wollte. Und dann gehen wir schließt mal wieder einen Kreis mit der Zukunft. Habt ihr nicht auch das Anliegen oder die Idee, auch Frauen-Eishockey in der Akademie einzubauen? Oder ist das momentan gar kein Thema?
Ist momentan kein Thema.
Und jetzt, wie schaut denn dann die Zukunft aus? Wir haben jetzt wir haben die Vergangenheit, wir haben die Gegenwart, modernes Eishockey, nennen wir es mal so. Wo geht denn die Zukunft hin? Erzähl mal, was du denkst, auch mit der Glaskugel. Komplett, mir ist vollkommen bewusst, dass das nicht einfach ist. Aber wo geht die Zukunft hin?
Die Zukunft geht dahin, dass es immer schwieriger wird, junge Menschen für den Sport zu gewinnen. Das ist für mich eine sehr bedrohliche Situation. Dass Standorte aufgrund von Energiekosten die Eisflächen nicht mehr rechtzeitig oder nicht mehr frühzeitig aufmachen. Und das heißt, wir als Standort, als Eishockey-Repräsentanten, einfach unglaublich hohe Nebenkosten haben, um überhaupt den Sport zu verwirklichen. Und drum, sage ich einmal so, wird die Zukunft, wird immer Vereine geben, aber wir, egal welcher Verein es ist, wir brauchen Spieler. Wir brauchen Sportler, wir brauchen Spieler. Und das ist für mich die größte Herausforderung, was das betrifft. Also in der Akquise oder im Gewinnen von jungen Menschen, die gerne Sport machen und idealerweise Eishockey spielen möchten. Das ist für mich eine große Zukunftsfrage, wie wir das schaffen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Allgemein zum Zukunft Eishockey finde ich, dass das deutsche Eishockey mit der Ära beginnend Markus Sturm, Stefan Scheidnagel, Christian Künast, du glaube ich bist dann auch dazu gekommen, dass sich das deutsche Eishockey in den letzten 7-8 Jahren so toll entwickelt hat. Das ist wirklich eine Freude da dabei zu sein. Auch wenn wir jetzt bei der U18-WM wieder abgestiegen sind, so sehe ich das nicht so schwarz, weil wie gesagt, ich stelle fest, dass bei uns Spieler oft, ja, ich habe immer das Gefühl, dass wir oft immer noch 1-2 Jahre in so einem anderen Modus sind, bis unsere Spieler dann tatsächlich gut sind. Das sieht man dann international bei einer Weltmeisterschaft wie dieses Jahr mit der Silbermedaille. Ja, das würde man gerne jedes Jahr erleben. Und die Art und Weise, wie Deutschland aufgetreten ist, das war wirklich unglaublich schön zuzuschauen. Also prinzipiell wünsche ich dem Eishockey viele, viele solche Momente, weil das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin Eishockey mit Leib und Seele, das muss ich ganz klar sagen. Zukunft. Oh. André, gib mir einen Tipp, was verstehst du unter Zukunft?
Ich finde den Punkt, den du jetzt als erstes angesprochen hast, mit dieser Thematik, wie können wir rekrutieren, wo geht die Reise hin, generell gesellschaftliches Problem, Sport, denn finde ich, ist ein Thema, oder auch Ganztagesschule in Deutschland irgendwann, ja, betrifft dich jetzt vielleicht in Salzburg nicht so, aber es wird ja dann dieses Ganztagesmodell eingeführt in Schulen. Das sind so Dinge, die uns nicht Sorge ist das falsche Wort, aber die uns beschäftigen müssen im Eishockey, ja, wo wir Lösungen finden müssen und nicht erst, wenn wir es müssen, sondern jetzt, wo wir nur Zeit haben, wo wir es können, weil auf einmal können müssen oder müssen können, das ist dann immer schwierig aus meiner Sicht. Und da muss man sich jetzt frühzeitig Gedanken machen über diese Thematik. Und auch diesen Kampf gegen Windmühlen in der Gesellschaft. Wie bringt man Menschen zum Sport? Mal ganz generell gesprochen, finde ich ja sehr, sehr, diese Lust auf Leistung, das wird ein Thema werden für uns alle.
Ja, also dieses Gewinnen im Breitensport auch, das ist, wie gesagt, das ist die Lust auf Sport, die ist hoffentlich, schaffen wir das nicht irgendwie ab, also politisch, gesellschaftlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe da keine Angst davor, ich meine, da bin ich jetzt schon zu alt dafür, aber entscheidend ist nochmal, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung für alle Sportvereine, dass wir sagen, okay, und auch für die Kommunen, also für eine kleine Stadt oder für die Städte an sich, wie wollen wir denn das überhaupt? Weil das ist ja eine große Frage. Wollen wir überhaupt, dass wir ein Sport- und Kulturland sind und so weiter? Es geht ja, wie gesagt, das ist ein sehr umfassendes Thema. Puh, sehr, sehr umfassend.
Ja, aber das ist ein Thema, das man auf alle Fälle angehen muss. Und da muss man auch, die Box kennen wir jetzt. Ich sage ja immer, um außerhalb der Box zu denken, muss ich die Box zuerst kennen. Aber die Box kennen wir jetzt. Das muss man sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, das 5-Sterne-Programm hat einiges dazu beigetragen, dass wir die Box immer besser und besser kennengelernt haben. Und jetzt wird es wahrscheinlich an der Zeit werden, außerhalb der Box zu denken für neue Ansätze, wie wir diese Lust auf Leistung dann auch beibehalten können.
Das ist ja für uns jetzt, für Salzburg, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, da bin ich auch im Austausch mit unserem sportlichen Leiter für den Nachwuchs, mit dem Andi Brucker, ehemalig auch ein sehr guter Eishockeyspieler, und wie wir einfach das Salzburger Schulsportmodell, die ganzen Spieler zum Sport bringen. Das ist das ist wirklich eine ganz große Herausforderung, auch für jeden Standort an sich. Also nicht jetzt für Salzburg, sondern für jeden Standort. Einfach diese Sportler oder die von unten immer wieder zu füllen mit neuen, jungen Spielern.
Und da gibt's wahrscheinlich gar keine so ultimative Antwort für alle, sondern das wird auch hoch individuell standortbedingt sein. Ja, wie kann ich mit Schulen kooperieren, wie nicht? Was habe ich für dieses Thema Satellitenvereine? Kann ich sowas ins Leben rufen etc.? Aber Gedanken drüber muss man sie machen. Und aus meiner Sicht definitiv. Sehr frühzeitig. Ja.
Definitiv.
Günther, danke für deine Zeit, danke fürs Reden, danke für alles, auch deine Einblicke in die Biografie, weil das ist ja immer persönlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, für mich ist das relevant, um dann immer irgendwelche Verbindungen herzustellen. Deswegen danke, dass du Zeit hattest, Günther.
Vielen Dank, Karl.
Okay. Bleib unbesiegbar.
Gerne gemacht.
Und wir hören uns. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, Pfiat, servus.